Willkommen zum Spielverlagerung Podcast Nummer XY. Interessiert ja keinen. Wir wollen heute über die Champions League Auslosung reden, die heute Mittag stattgefunden hat. Bei mir sind Konstantin Eckner alias CE.
Hallo.
Zudem René Maric alias RM.
Ich dachte, ich wäre MR.
Er bin ich, alias Martin Raffelt. Ich versuche das ein bisschen zu moderieren, oder auch nicht. Und wir steigen direkt mal mit den Champions League Partien ein, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen entlang der Auslosungsreihenfolge. Da können wir direkt erstmal dieses extrem, also vor allem im internationalen Kontext, extrem spannende Spanien-Derby abhaken, Barcelona-Atletico. Wozu man eigentlich nur die Hinspielanalyse als Vorschau braucht, glaube ich, so ein bisschen, ne?
Haben wir eine gemacht?
Du hast eine gemacht.
Ich glaube, du hast eine gemacht. Ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls wollte ich darauf hinaus, dass du mal bitte zusammenfasst, was da so im Hinspiel passiert ist und ob man damit rechnen kann, dass das nochmal passiert.
Ja, es ist sehr viel passiert, nämlich fast gar nichts. Das ist aber sehr viel, weil nichts passiert. Das heißt, das hat Ursache.
Oho, oho.
Ja, Athletik hat enorm super dicht gemacht. Super dicht. Das war unfassbar dicht, also extrem super dicht. Da ist nichts durchgekommen, weil es zu dicht war. Man nennt es auch Raumverdichtung.
Deine Wortwahl ist gleich der eines Dichters.
Ha! Genial. Ja, auf jeden Fall. Atletico ist wahrscheinlich eine der besten Kontermannschaften der Welt, würde ich sagen. Also einer der drei besten. Aber bei denen ist eher so, dass die eigene Hälfte extrem gut kontrolliert, insbesondere die Halbräume. Und das hat Barcelona Probleme gemacht. Es wird interessant zu sehen, wie sie versuchen, das zu lösen. Also besonders Messi, Neymar, Iniesta bekommen nicht die Räume, die sie benötigen. Das war auch im Hinspiel eben der Fall.
Iniesta bekommt Räume? Iniesta benötigt Räume?
Ja, er benötigt einen Pass im Fuß. Er muss irgendwo stehen. Und die stellen sich dahin, wo er gerne stehen würde. Dann muss er woanders stehen. Das ist suboptimal.
Okay.
Und ja, die haben da einfach Probleme, dass sie wirklich konstant ihre Zirkulation weit nach vorne verlagern. Das heißt, sie zirkulieren sehr viel eben hinten herum. Das ist insbesondere in den letzten eineinhalb Jahren generell ein Problem geworden, wie sie ordentlich nach vorne kommen, da bleiben. Und Atletico bespielt das hervorragend. Also die haben dreimal gegen Atletico gespielt in der Saison. Alle drei waren unentschieden. So. Und ich glaube, Barca hat nur ein Tor gemacht.
Also wird's vermutlich zäh. Das Aufeinandertreffen.
Die Frage ist halt, Messi, wenn er fit ist, Neymar, Alexis, eventuell eine Umstellung auf ein 4-2-3-1 fände ich interessant. Eventuell hineinkippende Außenverteidiger, was man wahrscheinlich alles nicht sehen wird, aber das fände ich sehr interessant. Das könnte diesem Spiel Würze verleihen. Ich gehe nämlich davon aus, dass Atletico eben tief stehen wird, wie sie es in den drei Spielen bis jetzt gemacht haben, und das könnte dann echt sehr zäh werden. Da könnte entweder, das Problem ist halt, dass Barcelona dann auch sehr zurückhaltend spielt von der Einbindung nach vorne der Spieler und dadurch lassen sie kaum Konter zu. Und Atletico gehört zwar zu den besten Kontermannschaften, aber sie kommen eher über diese Stabilität und über die Anzahl der Ballgewinne, nach denen sie kontern können und nicht wirklich durch ihre Durchschlagskraft im Konter selbst. Also ich weiß nicht, vielleicht weiß Conny mehr dazu. Oder hat eine Meinung dazu, ob das stimmt. Ich fand es im Konterspiel selbst nicht so extrem gut, aber eben in der Kontrolle der gegnerischen Angriffe und der Anzahl der Konter, die sie fahren können, wenn der Gegner riskant spielt, da fand ich sie extrem gut.
Also wenn sie auf der Höhe ihres Schaffens sind bei einem Spiel, dann kriegen sie ja sehr viele Ballgewinne, also weil auch immer wieder draufgegangen wird. Teilweise sehr wild, mit mehreren Spielern, einfach mal auf den Ballführenden. Und dann folgt irgendein langer Pass auf Costa. Und der muss sich dann irgendwie da behaupten. Ich sehe da auch nicht so, also ich sehe da ein Problem gegen Barcelona, dass es dann nicht so funktionieren wird. Aber ich glaube, die werden die Mitte, also mit vier Leuten wieder, also mit zwei Linien, aber die zweite Viererreihe eben sehr dicht im, also die Außenspieler im Halbraum stehen, und es wird für Barcelona da, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz schwer, meines Erachtens, da durchzukommen. Er könnte auch irgendwie zweimal 0-0 und dann, oder ganz knapp 1-0-0-0, irgend sowas. Atleticos Problem wird sein, aus den Kontern Potenzial zu schlagen, weil diese langen Bälle auf Costa, wenn die gut verteidigt werden von Piqué oder auch dann, wenn nachgerückt wird von Busquets, ja, dann wird man da auch kein Tor erzielen können. Also ist von beiden Seiten schwierig.
Ja, man muss auch relativieren, dass dass ja nicht nur Barcelona nur ein Tor geschossen hat, sondern die Ergebnisse waren 1-1, 0-0 und 0-0. Wobei im zweiten Spiel hat Messi noch einen Elfmeter vergeben, kurz vor Schluss. Mhm. Aber das ist schon defensiv ausgerichtet, das Ganze. Glaubt ihr, dass da noch Mittel kommen?
Schwer.
Ich habe mal ein Spiel gesehen unter Guardiola, wo Sevilla, also der FC Sevilla, gegen Barcelona was Ähnliches gemacht hatte mit tiefen Viererketten und vor allem einer sehr, sehr engen Mittelfeldkette, wo auch die Abwehrkette dann situativ ein bisschen breiter war als Mittelfeld. Das macht der Atletico manchmal auch, ne?
Mhm, ja.
Ich meine, das hat Guardiola so gelöst, dass er Messi auf rechts außen gestellt hat und dann über Messi dann versucht hat, in diesen Block hineinzubrechen. Das hat mittelmäßig funktioniert. Also sie waren auf die Weise besser als zuvor. Also zuvor waren sie fast völlig ungefährlich und auf die Weise waren sie ganz okay und hätten, wie ich weiß gar nicht, ich glaube, das ging dann 2-2 aus oder so ein Scheiß und normalerweise hätten sie gewonnen oder so. Ich weiß nicht mehr genau.
Aber wäre das eine Variante? Ich hätte auch gesagt, eventuell wäre es interessant, gegen die auf links Neymar eben aufzustellen, auf rechts Messi, zentral Pedro oder Alexis, quasi als Zehner Iniesta, danach normales Mittelfeld, Alba extrem hoch, extrem aggressiv und Alves quasi als zusätzlicher Spielmacher im defensiven rechten Halbraum. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das gegen Atletico gut funktionieren würde.
Ja.
Ich glaube auch, dass Guardiola wahrscheinlich selbst mit Bayern sowas Ähnliches gemacht hätte gegen Atletico. Vielleicht sehen wir sowas eh noch. Mhm. Und ja, es wäre interessant. Und bei Atletico weiß ich nicht genau, wie die sich anpassen wollen. Die haben im letzten Spiel versucht, dass sie über Diego Costa nach vorne kommen, wie üblich, aber dass Diego Costa sich extrem auf den Flügel, auf die Seite von Alba, also auf die linke Seite Barcelonas, ja, fallen lässt. Aber da wurden sie auf der Seite isoliert, kamen nicht in die strategisch wichtigen Zonen und auch ihre Halbraumkombination konnten sie dann nicht mehr mit der richtigen Dynamik, mit der richtigen Anfangsrichtung machen. Und deswegen funktionierte das nicht besonders gut, fand ich. Also sie hatten, glaube ich, dann irgendwie nur ein, zwei passable Chancen, die daraus entstanden. Und sonst waren sie eigentlich eher ein bisschen sogar kontraproduktiv. Also es wird interessant zu sehen, wie die sich jetzt anpassen werden und ob sie es überhaupt versuchen. Ich könnte mir auch ein bisschen höheres Pressing vorstellen, dass man dann versucht, schnellere und flachere Konter zu machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten weiß ich nicht, vielleicht mit Diego irgendwas versuchen. Das könnte eine Option sein, aber mal sehen. Ich bin gespannt.
Okay. Ja. Also wird, obwohl es wahrscheinlich zäh wird, schon relativ interessant dahingehend, was es für Anpassungen gibt. Zweites Duell, was ausgelost wurde, war Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Noch so ein Spiel, was man jetzt schon kennt aus der näheren Vergangenheit. Gab es letzte Saison viermal mit gutem Ausgang für den BVB, aber seitdem hat sich einiges geändert. Was denkst du, wie sich es diesmal entwickelt, Konstantin?
Also ich sehe die Chancen für Real Madrid zu 80-20 oder sowas, in der Richtung. Man muss ganz klar sagen, zu den Spielen, also zum Halbfinale, was natürlich noch jeder in Erinnerung hat, stehen, werden wahrscheinlich vier Spieler des BVB noch auf dem Platz stehen und auch ansonsten hat sich natürlich einiges geändert. Also was jetzt so in den letzten Wochen auch ersichtlich war, gerade die Schwächen im Zentrum. Mhm. Ich glaube, dass Dortmund dass Dortmund schon natürlich irgendeine Chance haben wird, wenn man vielleicht so ein paar Schwächen, also die minimalsten Schwächen von Real Madrid so im Sechserraum vielleicht über Konter irgendwie bespielen kann. Das ist eine Chance, aber man hat im Hinspiel Lewandowski nicht dabei. Es könnte also sein, ich würde vielleicht Aubameyang dann als Sturmspitze aufbieten, wenn ich jetzt Klopp wäre.
Hä?
Und bist versuchen.
Du Nein. Das ist schade.
Ja.
Sonst wäre ich schon mal mit einer Maßnahme einverstanden von Klopp.
Ja, okay. also das ist jetzt eine Sache, dann vielleicht irgendwie Mkhitaryan gegen Xabi Alonso da Momente herbeizuführen für Torchancen. Und wie gesagt, also Aubameyang vielleicht, dass der so in den Halbraum reinstartet und dass man da vielleicht die eine oder andere Kontersituation bekommt. Dazu braucht aber Dortmund ordentliche Ballgewinne. Und da mangelt es aktuell etwas. Also gerade Doppel-6 Kehl, Shahin, Natürlich sind die auch, also gerade Sahin ist auch vielleicht etwas ist schwach einerseits öfters und ist auch etwas überspielt, weil ja überhaupt keine Rotation mehr da stattfinden kann. Und
wird aber nicht gemacht.
Ja, wird nicht gemacht. Also Kirsch ist eben nur Kaderleiche.
Und Jojic auch.
Ja, bei Jojic sie ist nicht ganz so extrem. Er muss vielleicht doch noch etwas, er braucht vielleicht doch noch etwas.
Ja, aber grundsätzlich wäre das eine Variante,
die es wäre in der Bundesliga zumindest eine Variante. Also, das stimmt allerdings.
Sollte man jetzt nicht unterschlagen, dass da durchaus Personal da ist.
Es ist Personal da, genau. Also wie gesagt, im Zentrum ist eben die Schwäche da. Ich weiß nicht, inwieweit Madrid das über Angel Di Maria dann bespielen wird. Hm. Wenn man jetzt davon ausgeht, Di Maria etwas höherer Achter, Modric spielt.
Ja. Ja, generell ist doch eigentlich die Frage, also ich sehe es nicht so einseitig wie du. Hm. Also man kann, denke ich, erstmal konstatieren, dass es so aussehen wird, dass Real sehr viel vom Ball haben wird und ja, über Ballbesitz kommt, was ja dem BVB liegt und gerade auch die Schwächen im Zentrum ein bisschen zu kompensieren vermag, wie jetzt zum Beispiel beim Hinspiel in Zenit gut zu sehen war, dass man dann über Ballgewinne viel machen kann. Und Real ist natürlich besser geworden im Spielaufbau im Vergleich zum letzten Jahr, aber Dortmund ist auch im Pressing meiner Meinung nach deutlich besser geworden, anpassungsfähiger vor allem. Mkhitaryan, also das interessanteste Schlachtfeld auf dem Spiel wird für mich sein, Modric gegen Mkhitaryan, ob direkt oder indirekt, also meistens wahrscheinlich eher indirekt, weil es da ja darum geht, ob Real in diese zentralen Räume reinkommt oder nicht, die Mkhitaryan immer wieder auf manchmal auch nur passiv, manchmal aktiv zuschiebt, absichert, und Modric kann auch kleinere Räume da nutzbar machen. Das wird ein strategisch hochwertiges Duell ergeben, glaube ich, wo ich mich schwer tue, mich festzulegen, wer sich da durchsetzen wird. Da kenne ich auch Real im Detail nicht gut genug, wie da die Bewegungen sind.
Bei euch, Mkhitaryans Positionierung im Pressing, die ist halb rechts, oder?
Meist, ja.
Ja, weil Lewandowski immer halb links.
Fand ich gegen an, also gegen Zenit habt ihr das nicht gemacht in der ersten Halbzeit, oder? Also da hat Zenit über Witzel halb rechts angriffen und Mkhitaryan blieb trotzdem.
Gut, aber jetzt kann man natürlich davon ausgehen, also Lewandowski spielt im ersten Spiel nicht. Wenn man jetzt Aubameyang und Mkhitaryan, da könnte man natürlich schon irgendwo eine Anpassung machen.
Ja.
Ich würde auch dafür sein, Aubameyang eben nicht auf den Flügel zu bringen. Mal nachgeschaut jetzt, wenn Madrid, Probleme ist jetzt blöd ausgedrückt, aber wenn Madrid gut gespielt wurde, auch im Mittelfeld, dann eher mit Außenspielern, die auch mal einrücken, zum Beispiel bei Juve mit Marquisio, Pogba, oder eben auch gegen Atletico, Koke. Deshalb eher Großkreuz. Gut, Reus ist auch nicht der richtige Mann eigentlich dafür, aber okay, zumindest eher nicht
Aubameyang. Denkst du nicht, dass Reus relativ gut ist als Dribbler gegen Xabi, als Raumführer?
Ich habe jetzt auch von der Defensive her gesprochen. Ja. Offensiv, ja, natürlich.
Meinst du nicht der passende als Zehner oder als Flügelspieler?
Ja, als einrückender Flügelspieler, aber stimmt, das passt eigentlich auch ganz gut. Also lieber nicht Aubameyang auf den Flügel bringen, lieber Aubameyang in der Spitze.
Ich glaube auch, Reus wäre doch ein interessanter Gegenspieler für Marcelo, dahingehend, dass er ja ziemlich überraschende Balleroberungen holen kann, wo man, also selbst gegen Spieler, wo man nicht damit rechnet, im Halbfinal-Hinspiel letzte Saison hat er ja sogar ab und zu mal Modric von hinten Bälle weggenommen, was eigentlich eine absolute Fantasievorstellung ist.
Blasphemie eigentlich.
Ja, ja, total. Hat er aber tatsächlich geschafft, weil er halt individualtaktisch da am Anlaufen sehr, sehr gut ist. Und da wäre links interessant als Gegenspieler in Modrics Räumen einrückend und rechts als Gegenspieler für Marcelo. Also ich glaube.
Oder eben dann Großkreuz einrückend gegen Modric. Das wäre eben so eine Überlegung, wie ich jetzt gemeint habe, also mit so etwas einrückenderen Außenspielern.
Ich hoffe mal, dass Großkreuz als Linksverteidiger aufläuft, da Schmelzer jetzt wohl einen Monat fehlen wird. Und Durm gegen Bale will ich mir nicht unbedingt anschauen. Also Großkreuz gegen Bale, da hätte ich ein besseres Gefühl.
Und dann müsste Hofmann spielen oder Jovic.
Jojic, Dukša.
Ich rede zum Hinspielverein. Also
Schieber sonst. Keine Ahnung. Also man wird irgendwen bringen müssen, der da jetzt das noch nicht unbedingt gewohnt ist.
Oder eben Jojic als einrückenden Außenspieler. Wäre ja auch so eine Position, die er vielleicht
begleiten kann. Ja, dann Mkhitaryan als einrückender Außenspieler.
Ich wollte gerade sagen, Mkhitaryan links, Jojic Zehner wäre auch interessant. Ja.
Oder so. Wobei ich eben die Komponente Mkhitaryan und Aubameyang, ich glaube, das vielleicht sogar etwas flexibler sein könnte, auch im Pressing und allen drum und dran.
Ja. Wie ist denn Hofmann? als Zehner im Passing, also dass man quasi spielt mit
nicht so, oder, nicht so
oder als Zehner als rechts außen und Reus als Zehner und dass die quasi dann in der Offensivphase ein bisschen auch wechseln von der Bewegung her, müsste das denn nicht liegen? Also dass ihr dann quasi im Aufbau Reus sehr frei spielt, Hofmann ein bisschen sich diagonal zurückfallen lässt, war auch ein bisschen Stabilität bei zweiten Bällen noch gegeben und im Passing eben Reus als Zehner, Hofmann rechts und Mkhitaryan links und vorne Aubameyang. Oder vielleicht eine
Formative. Hängt dann ein bisschen davon ab, wie Madrid einen rechten Flügel lang spielt. So.
Ne? 4-3-3.
Über Abeloa oder so?
Ja, wenn Abeloa spielt, wäre es auf jeden Fall passend. Aber ja, dann, wenn Cavaralla spielt, ist schon wieder ein bisschen kritischer eventuell.
Ja. Ich glaube aber, dass Hofmann nicht so viel spielen wird. Ich glaube, das Spiel gegen Gladbach hat ihn etwas ausgebracht jetzt.
Ja, weiß ich nicht, aber grundsätzlich, ich sehe Hofmann auch, ich habe nicht den Eindruck, dass Hofmann ein passender Spieler gegen Real ist. So. Ich würde da eher dann eventuell Duxch sehen. Hm, weiß nicht, schwer zu sagen, also es fehlt da jetzt, der Kader ist jetzt wirklich,
es ist jetzt am Rand, also
am Rande der Möglichkeiten gerade, so muss man schon sagen.
Gerade durch die Lewandowski-Sperre, also die
4-3-3.
Ja, aber haben wir nicht die richtigen zentralen Mittelfeldspieler momentan fürs
genau. 3-3. Und Großkreuz auf der 8 ist, also ich hatte ja schon manchmal ausprobiert, fand ich jedes Mal schrecklich.
Ja, war bis jetzt
Hofmann auch
unpassend.
Ich glaube, dass er Hofmann nicht bringen wird. Ich glaube, dass er das Klopp eher darauf setzen wird. Klopp ist ja auch nicht nur dann taktisch eingestellt, er wird auch, glaube ich, auf Spieler erstmal setzen, wo er denkt, okay, die können jetzt in Bernabeu auch bestehen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er Dom bringt, das kann sein.
Also Kirst, Sahin und Mkhitaryan als dreifache Acht wird es wohl nicht.
Ja, genau.
Das wäre eine Herausforderung jetzt. Da hätte man einen ganz großen Stack auf den Tisch gepackt. So.
Also Kirst, Sahin, Mkhitaryan, hinter Reus, Aubameyang und Hofmann.
BVB 60% Ballbesitz.
0-3, individuelle Fehler.
Genau.
Kapitän. Ja. Spielt einfach mal Dreierkette, was soll denn das hier?
Ja, das fordere ich ja eh schon ein halbes Jahr lang, aber auf mich hört ja keiner.
Genau, und wenn man dann verliert, man hat wenigstens sein Gesicht gewahrt oder irgendwas, kann man dann als Argumentation
bringen. Naja,
so, genau. 3-4-1-2 mit Außenstürmern als Mittelstürmer, als Aubameyang und Reus als Doppelspitze, wäre auch.
Ja,
klar. Wäre vielleicht auch Durm ganz cool eingebunden, oder?
Mhm.
Großkreuz, ja. Piszczek.
Gegen Real ist das nicht unbedingt das System der Wahl.
Ja, das gegen Real wäre das dann doch wahrscheinlich zu instabil.
Es switcht Ancelotti kurz die Flügelspieler und dann hast du dauernd die Halbverteidiger am 1 gegen 1 oder so nach Flügelwechsel.
Ja,
das willst du gegen Bale nicht unbedingt sehen.
Doch.
Ja?
Ja, ich will es schon sehen. Wahrscheinlich nicht. Die Zuschauer wollen es schon sehen.
Okay. Ja, was denkt ihr denn im Allgemeinen, wie Real ins Zentrum reinkommt? Denkt ihr, das schaffen die konstant? Sind da die Bewegungen gut genug? Also gerade Xabi spielt ja. Man muss ja mal kurz sagen, als wichtigen Faktor, der für Dortmund spricht, Xabi Alonso spielt. Das war sehr hilfreich letzte Saison.
Aber diese Saison spielen die ja anders im Aufbauspiel, ja. Auch vom Fokus her. Ich habe ja deswegen den Mkhitaryan-Punkt ganz am Anfang angesprochen, ob ihr den auch auf die andere Seite schieben könnt, weil Modric, Xabi Alonso hat nicht mehr diesen Fokus im Aufbauspiel wie früher, sondern Modric hat jetzt quasi die Hauptrolle in den meisten Situationen, außer es geht wirklich um Raumüberwindung, also gute Einbindung von Xabi. Und Modric geht auch entweder in die Mitte und Xabi steht halt daneben, halb links und guckt ihm zu. Sehr oft spielen sie es aber so, dass Xabi einfach die Mitte sichert und Modric halb rechts geht und über halb rechts mit Bale und mit Carvajal aufbaut und auch Benzema in diesen Raum sich zurückfallen lässt, während Cristiano da vorne einfach horizontal sich frei bewegen darf und Di Maria ist quasi der Balancegeber für das gesamte Konstrukt. Und es klingt ein bisschen banal, aber es funktioniert halt sehr gut, finde ich. Also was ich so gesehen habe, ist das schon gut gegangen und mit Modric, Bale, Benzema auf einem Haufen und dazu noch Carvajal, das ist halt schon ziemlich cooler Ballungsraum und auch die passenden Spieler drumherum, also Marcelo, Xabi Alonso ist ja ein sehr guter Abräumer, nach Ballverlusten finde ich eigentlich, den hast du dahinter, dann hast du Di Maria quasi halb links balancegebend aufrücken, dann hast du Cristiano, der sich frei bewegen darf hinter diesem Block und sich
jetzt wiederholst du alles nochmal.
Ja, natürlich, damit das klar wird, Instant-Style.
Ist schon klar.
Und Marcelo auf ganz links, das schon, das, also ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie euch das liegt vom Verschieben her.
Das könnte das Problem sein. Man zieht dann die Kehe und Shahin raus. Wenn man dann aus dem rechten Halbraum da irgendwie relativ schnell rüberkommt.
Ja, das ist dann ja Mkhitaryans Aufgabe, genau das zu verhindern, so.
Genau, deswegen sage ich eben Aubameyang da nicht auf der Seite.
Ja. Eben nicht. Ach so, Ja, könnte allerdings auch interessant sein, damit du halt dann eben die Wege relativ schnell machen kannst, wenn du einrücken und dann wieder zurückrücken musst, so.
Oder das, oder man irgendwie also als Wegeüberbrücker, als eben, weil er so schnell sprinten kann, aber.
Also ich finde ja Aubameyang im Pressing oftmals wirklich sehr gut. Also ist er unkonstant, er schaltet schon mal kurzzeitig ab in so gruppentaktischen Situationen, aber hat auch individuell oftmals sehr gute, überraschende Aktionen und ist da unangenehm zu bespielen. Aber wäre er auch als Mittelstürmer, also interessant wäre auch vielleicht, interessant wäre eventuell, Aubameyang ein bisschen tiefer zu platzieren als normalerweise, die Innenverteidiger ein bisschen frei zu lassen und dann Rückwärtspressing auf Modric zu machen mit Aubameyang. Mhm. Oder mit Reus, Aubameyang rechts, Reus Mittelstürmer und dann Reus macht versucht nochmal die Balleroberung zu machen gegen den Luka.
So. Hat Kollege Aubameyang schon mal Zehner gespielt?
Kurz
situativ
im Spiel. In der Endphase so auf, ja. Wobei mehr, das war dann mehr zweiter Mittelstürmer so.
Er soll da einfach wahnsinnig herumlaufen und Modric Angst machen. Kann er das?
Das könnte er schon, ja. Wobei.
Ein Pepe verloren, das ist.
Ja, also Dortmund würde ich insgesamt schon sagen, hat schon die Möglichkeiten, Real zu verteidigen, aber ein angenehmer Gegner ist es nicht gerade und ist schon auch insgesamt schwieriger als letztes Jahr, glaube ich, ne?
Und was natürlich auch festzuhalten ist, also darf sich jetzt aber keiner mehr verletzen. Hm.
Also, ja gut, so viel Zeit ist nicht mehr bis dahin.
Ich sag nur, also wenn sich jetzt mal irgendeiner verletzt, der irgendwie essentiell ist, dann steht wahrscheinlich Manuel Friedrich auf dem Feld.
Ich wollte gerade sagen, also Manuel Friedrich gegen Cristiano Ronaldo muss nicht sein.
Wieso nicht? Das ist lustig.
Naja, das ist nicht mein Humor. ja. Okay. Wollen wir Tipps machen? Nee, ich glaube, das ist zu plakativ, ne? Wir machen keine Tipps in zwei Wochen im Voraus.
8-0 Dortmund.
Okay, ja. Einigen
wir uns einfach darauf. Aber strategisch seid ihr ja eh noch immer ein Kackgegner für Real, also für aus Realsicht, aber halt
so einzelne Taktik. Ja, es ist ein bisschen Tipps, diesmal so, dass beide unangenehme Gegner für den jeweils anderen sind, ne? Also wir sind, glaube ich, einer der dreckigsten Gegner, die Real so kriegen konnte, aber Real eigentlich auch einer der schwierigsten für uns.
Ja, und ihr habt dann diese Verletzung, also mit Gündogan wäre schon cool. Also ich habe ja letztes Jahr gesagt, Dortmund kommt in der Gruppe weiter und ihr kommt auch gegen Real im Halbfinale weiter. Und dieses Jahr muss ich leider sagen, ihr scheidet meiner Meinung nach aus.
Ja gut, dieses Gündogan-Argument kannst du eigentlich immer bringen. Man könnte dann so coole Dinge zusammenstellen.
Nee, kann ich nicht. Wenn Gündogan spielt, kann ich nicht sagen, oh guck mal, wenn Gündogan spielen würde,
dann... Ja, aber aktuell kannst du immer noch sagen,
wenn wir noch einen zweiten hätten, du, automatischer Weltmeister.
Weil dann könnte man so coole Dinge zusammenstellen mit eben Mkhitaryan und Gündogan. Ja. Dann wäre die ganze Geschichte.
So gut ist gar nicht auszudenken. Lassen wir's. Nächstes Spiel ist Chelsea gegen PSG. Das finde ich, das ist am interessantesten eigentlich von den Viertelfinals, oder?
Chelsea kenne ich oberflächlich, PSG kenne ich kaum. Ich erwarte voller Vorfreude dein Mannschaftsporträt zu PSG.
Ach genau, sollte ich machen, ne?
Das solltest du machen die nächsten Tage?
Nee, nicht, sollte ich nicht machen. Ich habe gesagt, das mache ich, wenn sich's mal anbietet.
Ja, jetzt bietet es sich an.
Nee, es bietet sich an, wenn PSG ist. Ja, vielleicht bietet sich's an. Ich überleg's mir, ob es sich anbietet.
Fragen wir Kommentare, ob es sich anbietet, bitte unter dem Podcast-Artikel. Danke. Wir werden die harte, aber gerechte Userschaft wird.
Ich glaube, es bietet sich schon an, aber im strategisch falschen Raum.
Genau.
Egal. Konstantin, was denkst du von dem Spiel? Du kennst beide, glaube ich, ne?
Ja, kenne beide, aber also das ist deshalb das spannendste Spiel, weil es das ausgeglichenste ist, beziehungsweise weil es sich in beide Richtungen entwickeln kann. Ihr trifft eine Stabilitätsmannschaft, eine Mourinho-Mannschaft, trifft auch eine starke Ballbesitzmannschaft, PSG.
die nicht immer ganz stabil ist, muss man dazu sagen.
Genau, das wollte ich gerade sagen, die nicht immer stabil ist. Es gibt da, also gerade, ich habe das immer mal beobachtet, das hat sich jetzt, glaube ich, etwas gebessert, zum Beispiel bei Ibrahimovics Abkippen. Da gibt es manchmal Instabilitäten, dass er dann relativ weit hinten steht und so weiter. Also die sind eine Ballbesitzmannschaft, aber nicht so stabil. Natürlich Abwehrgott Thiago Silva ganz hinten, der dann vielleicht noch alles abräumt. Mhm. Aber gegen eine Mannschaft wie Chelsea kann das auch nach hinten losgehen. Ich glaube, dass Chelsea sich vor allem natürlich auswärts vollkommen darauf verlagern wird, alles zu zerstören, was an Kreativität bei PSG da ist. Mhm. Wie jetzt eigentlich Mourinho immer macht gegen jede gute Mannschaft. Und
man dann gegen jede schlechte auch.
Eigentlich ja, eigentlich gegen jede Mannschaft. Und ja, dann natürlich versuchen wir über ganz schnelle Umschaltmomente einfach nach vorne, also die sechs zu den sechs oder die sechs oder das zentrale Mittelfeld zu überspielen. Und dann eben über Oscar Willian und so weiter zum Torerfolg zu kommen. Also es wird ein dreckiges Spiel von Chelsea, wie so häufig. Und PSG wird einfach versuchen, über die ganz große Dominanz zum Torerfolg zu kommen. Ich glaube aber, dass es relativ schwierig wird gegen Chelsea, weil sie sich einfach gegen solche Mannschaften schon gut darauf eingestellt haben. Mhm. Ibrahimovic ist natürlich immer ein Faktor. Kann mit irgendeiner geilen Aktion alles wenden. Hat aber gegen Chelsea wahrscheinlich das schwerste Spiel der Saison. Glaube ich. Ja, nicht nur durch die Innenverteidiger, auch wenn er mannorientiert dann verfolgt wird von irgendeinem Sechser, den Mourinho bringt, kann es für Ibrahimovic auch mal schwer werden.
Ja, ich glaube gar nicht, ich glaube nicht, dass Mourinho ihn mannorientiert verteidigen lässt. Ich glaube, das wäre auch ein Fehler, weil mannorientiert kann sich Ibrahimovic immer zumindest mal ein bisschen freischwimmen und dann, wenn du dich aus einer Mannorientierung löst, hast du immer erstmal ein bisschen Unordnung, die du bespielen kannst. Ibrahimovic ist ja eigentlich dann schwach, wenn man ihm die Option nimmt. So, wenn er eine ganz statische Situation hat, wo er eigentlich keine Möglichkeit hat, was zu machen. Und Ibrahimovic ist halt ein Spieler, er will was machen. So, das genau. Heißt, wenn ihm die Möglichkeiten fehlen, dann, ja. also ich glaube, die beste Variante wäre, Chelsea steht relativ tief, nicht ganz am Strafraum, ein bisschen davor, Viererketten sehr eng beieinander, so dass Ibrahimovic tiefer fällt nicht im Zwischenlinienraum die Bälle fordert, sondern weil er sie dort lange nicht kriegt, fällt er noch ein bisschen tiefer zurück. Das genau. Macht er ja manchmal, das ist strategisch nicht so gut von ihm.
Und, genau, das habe ich gemeint.
Ja, das und dann hat er zwei Viererketten
abkippt. Wenn er ganz tief abkippt, ist es genau. Zum Beispiel so, dass er, dann geht Matuidi, also er kippt so zum Beispiel halb links ab, dann steht er fast schon auf Motterhöhe. Und wenn er auf Motterhöhe steht, dann geht Matuidi eher nach vorn, eher vielleicht sogar etwas tot irgendwo hin. Und und in dem Moment, wenn man jetzt irgendwie einen Pass abfängt oder sowas, da ist dann die Instabilität eigentlich am größten. Er hat es aber jetzt auch etwas anders gemacht in vielen Spielen, indem er eben die Abbewegung mehr herausgibt auf die Außenbahn, wo es dann sicherer ist, also wenn man da jetzt, wo der Ballverlust nicht ganz so extrem sich auswirkt. Mir aufgefallen.
Ja, gegen Leverkusen war es so, dass er eine Phasenweise hatte, das eben so gemacht, halb links, hat nicht funktioniert, hat da auch, gab eine Szene, wo er dann so ganz, ganz grenzdebil den Ball einfach ins Aus spielt.
Ibrahimovic eben.
Ja. Und dann im weiteren Spielverlauf ist er dann immer öfter so nach rechts eher hoch, ein bisschen ausgewichen und hat dann auch oft öfter lange Bälle gekriegt und so. Also muss man
aber gucken. Relativ also, weit raus eben auch rechts.
Ja, genau.
Genau, also so eben glaub, in den Raum, wo er den, wenn er den Ball verliert, wo das immer noch behoben werden kann. Die
ganze ich glaube interessant wird, ob Mourinho versucht, den Spielaufbau frühzeitig ein bisschen zu schüren. Also ob er sich mit Motta und Thiago Silva anlegt. Ich vermute mal eher nicht. Falls nicht, wird interessant, glaube ich, wie Verratti eingebunden wird, wie hoch und wie intensiv, weil ich glaube, Verratti könnte ein unangenehmer Spieler für Chelsea werden, wenn Chelsea ins Pressing übergeht und dann von Verratti aufgelöst wird, dann könnte sich Dynamik entwickeln für PSG. Und dann wird interessant sein, was Blanc mit der Angriffsreihe macht, also wen er bringt und wie das abgestimmt ist. Grundsätzlich sind ja Cavani, Lavezzi, Moura, das sind ja, auch Menez sind ja durchaus unangenehme Spieler, irgendwie. Also die können ja alle eigentlich in allen Situationen irgendwie Durchschlagskraft entwickeln und wird interessant sein, wie das genau abgestimmt ist aufeinander und ob das Chelsea's Abwehr da aufreißen kann und Mittelfeld.
Könnt ihr euch ein tiefes Abwehrpressing bei Chelsea vorstellen, wo Luis, Lampard, Matic, darf Matic spielen?
Nein, Matic darf nicht.
Okay, dann wieso diskutieren wir? PSG kommt weiter. Ich freue mich auf die Halbfinale. Es wird sehr interessant, wie die dann gegen United spielen. Perfekte Überleitung.
Ja, genau.
Bayern gegen United.
Ja, wie hoch gewinnt Man U? Sind momentan sehr gut drauf, haben 3-0 gegen Olympiakos gewonnen.
Die haben einfach gesagt, Jungs, jetzt tun wir so, erhöhen die Wettquoten, die investieren jetzt das Vereinsvermögen, gewinnen die Champions League und kaufen dann Messi. Zweimal.
Ja, clever.
Also nee, Moyes, also Chelsea noch kurz.
Moyes ist ein Footballing Genius, ne?
Chelsea noch kurz, die werden wahrscheinlich einfach mit Oscar vor Ramirez, Luis oder Lampard und noch einer, je nachdem wie sie es angehen wollen, werden die dicht machen. Hazard wird gefährlich, die werden versuchen, den schnellen Stürmern die Räume hinter der Abwehr zu geben und extrem eng zu stehen, um die Räume vor der Abwehr für Ibrahimovic zu versperren. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Instabilität vom PSG generell zum Problem wird und das könnte dann knappes Weiterkommen für Chelsea bedeuten, oder?
Würde ich tendenziell auch sagen. Ich könnte mir aber schon auch vorstellen, dass PSG ja einfach besser ist, dominiert und dann auch irgendwann zu Toren kommt durch gute Aktion. Also ja. Wird interessant sein, wie PSG ins Gegenpressing kommt und wie sie irgendwie schaffen, die Stabilität da ein bisschen rauszukriegen bei
Chelsea. Ich fände es auch interessant, wenn sie mit Thiago Silva, Marquinhos hinten spielen und ja, zum Teil haben sie viel. Caballé wäre doch eventuell auch ziemlich interessant gegen Chelsea. Insbesondere wenn sie sehr tief spielen, könnte man Caballé auch gut zurückfallen lassen und dann hast du vorne Verratti, Matuidi oder Verratti, Motta quasi in der gegnerischen Formation beziehungsweise um diese herum. Das wäre auch ganz interessant. Also ja. Das fände ich interessant.
Ja, glaube auch. Also Doppel-8 Motta Verratti würde ich. Ich glaube, das.
Ja, Motta ist Sechser.
Also Motta spielt auf alle Fälle die
Sechser. Naja, aber mit
Caballé, aber eben
gegen einen wirklich sehr tiefen Gegner, dass du zuerst mit Motta auf der Sechs beginnst und im Spiel, wenn sie wirklich sehr tief stehen, dass du die dann tauschst. Das fände ich interessant und auch flexibel wechselst im Spiel. Das würde ich gerne sehen und dann musst du halt versuchen, vorne irgendwie Durchschlagskraft zu erzeugen, was gegen Mannschaften generell das Schwerste ist. Aber so PSG würde ich im Normalfall gegen die meisten Mannschaften hätte ich auch PSG eher so als den Favoriten, als die Mannschaft, die man auch für mich lieber ansieht, aber im Duell zwischen den beiden irgendwie habe ich dieses unangenehme Gefühl, dass Mourinho wieder irgendwie weiterkommt auf und das Spiel irgendwie auch langweiliger macht, als es sein könnte. So. Mhm. Stelle sich vor, Chelsea spielt Angus Pressing gegen PSG.
Ach ja.
Hazard falsche 9.
Okay, bevor wir alles ins Träumen kommen, Bayern gegen die anderen in Rot, wie heißen die?
Man United. Im Kennt Übrigen, Breaking News, lese ich gerade, dass Robin van Persie 4 bis 6 Wochen ausfallen wird.
Ach du Scheiße.
Was natürlich die Chancen von Man United erhöht.
Heute hat der Fußballgott seinen Spaß mit David Moyes, ne? So ein bisschen.
Wieso denn?
Naja, erst Bayern
zu losen. Einen Job. Jetzt spielen sie mit Rooney auf der 9, Kagawa dahinter.
Also ob sie das
und
machen.
Und zerstören Bayern München.
Stimmt eigentlich. Also eigentlich ist das eine gute Vorlage.
Der Fußballgott spielt Schnittstellenpässe. Ja. Auf David Moyes. Ja, ich hab mir schon überlegt, entweder Bayern gewinnt hoch oder Moyes macht aus Versehen was Verrücktes.
Aber selbst wenn Moyes was Gutes macht, was das ungefähr zweite Mal wäre diese Saison, selbst dann wären sie ja zerstört, oder nicht? Also
ja, dann liegen sie halt 10 Minuten vorne und dann macht Guardiola irgendwas und dann macht Bayern die Spieler irgendwas und dann
gewinnt Bayern irgendwie. Man U hat halt 1-2 Möglichkeiten, wie sie halbwegs mithalten können und Bayern hat dann 17 Möglichkeiten, wie sie nachlegen können. So.
Also wie ist ein neues Ingame-Coaching, weiß man das?
Wenig. Also macht selten was, relativ pragmatische, sinnvolle Sachen, aber nichts. Naja. Nicht besonders feinsinnig und nicht besonders häufig und jetzt auch nicht so super effektiv, sondern halt.
Also was ich bei Moyes gesehen habe, das habe ich auch mal in einem Artikel für eine andere Seite kritisiert, Sir Alex Ferguson war ja schon ein Meister des In-Game-Coachings. Moyes, also was ich gesehen habe bei einigen Spielen, seine einzigen Anpassungen sind, wenn Man U 2 nur hinten liegt, dass er dann eben noch irgendwie 3 Stürmer bringt.
Ja, gut. Das liegt natürlich aber auch daran, dass man sehr oft diese Situation hat.
Hat er nicht gegen irgendeinen Gegner, wo sie 3-0 hinten waren, defensiv gewechselt, letztens?
Da hat er gegen Liverpool, da lag man 3-0 hinten und dann hat er Mata rausgenommen und Rio Ferdinand gebracht.
Ach du Scheiße.
Aber das war 5 Minuten vor dem Ende und es war eigentlich nur wahrscheinlich ein Lacher von Mois. Also Mois wollte einfach den Leuten auf Twitter und Facebook noch einen Lacher geben.
Okay. Ja, es ist halt ein netter Mann.
Ja, ich auch. Aber ansonsten hält er schon relativ stringent an seinem 4-2-3-1 festgemacht. Ganz wenig.
Ansonsten ganz ein sehr defensives 4-4-1-1 mit Kagawa, Nani, Rooney und Mata, wie weiß ich, ob Mata darf nicht spielen, ne? Da ist eh nicht dabei. Ja, dann stellen die noch Janusai auf. Vielleicht machen sie ja ein Tor.
Und verlieren 1-6.
Rooney Kagawa ist halt schon ziemlich cool.
Ja, natürlich, das
ist extrem. Aber die Frage ist, ob er, wobei wenn er wirklich, am Ende lässt er Welbeck und Rooney vorne spielen, so.
Ja, ist ja auch.
Also Welbeck, Mittelstürmer, Rooney dahinter.
Kann passieren.
Das könnte gegen Bayern ziemlich problematisch werden.
Also genau. Ja, bringt ja alles nichts. Das ganze Verschiebeverhalten von Man U ist zu schwach. Die Abstimmung ist zu schwach.
Im Endeffekt kannst du dir auf dem Papier das Beste überlegen. Die verschieben so schlecht und sind so unorganisiert im Bewegungsspiel, dass sie, wie gesagt...
Also gar nicht so sehr unorganisiert, als vielmehr extrem eindimensional einfach. Also Man U ist einfach eine unglaublich vorhersehbare Mannschaft. Ich habe letztens mit Kollege Escher ein bisschen nebenher auf das Spiel gegen Olympiakos geschaut und wir gucken erst mal rüber, Man U auf dem Flügel. Ich meine so, immer wenn man bei Man U in einem Spiel kurz hinguckt, sind die auf dem Flügel festgepinnt. Ja, wir gucken wieder 2 Minuten anderes Spiel, gucken wieder rüber, Man U auf dem Flügel festgepinnt. So, das ist immer jeder Angriff wird irgendwann außen festgedrückt, das ist fürchterlich.
War jetzt gegen Liverpool zum Beispiel so. Liverpool hat ja nur mit Außenverteidigung gespielt. Dadurch eigentlich schon fast noch mehr provoziert. Mhm. Und dann kam.
Also Raute, um das zu erklären. Die hatten nur 2 Leute auf dem Platz.
Ja. Genau, also nur 2 Außenverteidiger, das hat gereicht. Nein, aber es war einfach so, man hat es dadurch mehr provoziert. Die
hat nur Außenverteidiger auf dem Platz und Manu hat trotzdem nur über die Flügel attackiert.
Genau. Und es waren am Ende 20 Flanken, alle irgendwo in Richtung Van Persie. Rooney stand dann halb links isoliert. Es war also traumhaft anzuschauen. Und da kam noch hinzu, dass man hat mit Carrick und Fellaini gespielt. Fellaini noch mehr aufgerückt. Irgendwie riesen Lücken im Zentrum gehabt. Rooney wiederum mehr halb links aufgerückt, also halb links isoliert. Fellaini halb rechts aufgerückt. Eine riesen Lücke um Carrick herum. Spielaufbau funktioniert ja sowieso nur über lange Bälle von Jones oder sowas. Also das war grandioser Fußball, den man da einfach gesehen hat von Man United.
Ja, also ich habe nur, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, er stellt super auf, spielt super tief, wir passen, sie bolzen, brechen über den Flügel irgendwie durch und machen Tor. Das wäre so eigentlich das Einzige, was ich mir wirklich effektiv vorstellen kann. Die Flügelverteidigung ist das Einzige, was bei unter Guardiola bei uns meiner Meinung nach wirklich schwächer geworden ist. Aber im Normalfall, die sind in allen strategischen Komponenten einfach so schlecht, dass wir können maximal sein, dass Guardiola so viele Ideen hat, dass er ihm versehentlich nur 8 Spieler auf den Platz schickt und wir spielen unentschieden.
Das kann sein, ja.
Das könnte sein. Aber im Normalfall, ich muss wirklich sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn wir mit einem 6-1 über die beiden Spiele insgesamt oder vielleicht auch mal in einem von den 2 Spielen alleine.
Ich
wollte gerade sagen,
also ich glaube, über beide Spiele könnte das, wenn Bayern richtig Bock hat und Man U ab irgendeinem Zeitpunkt dann nicht mehr, könnte es auch über beide Spiele sogar zweistellig werden. Ansonsten, ich gehe schon davon aus, das Hinspiel mal mindestens
12-1 ist der Rekord. Aha. Soweit ich weiß. Aha. Mhm.
Also okay. Ich gehe davon aus, das Hinspiel mal mindestens ein 2-0 oder eher eigentlich so ein 4-0, 4-1 wird und Rückspiel dann halt auch nochmal ein souveräner Sieg, so um das 3-0 oder so. Also alles andere würde mich eigentlich wundern.
Also ich sehe auch in der aktuellen Verfassung, es sei denn, Mois macht wirklich was ganz Cooles, auch irgendwie kein Potenzial. Du hast gerade gesagt, da werden eben, dass Menü da immer rausbolzt, das wäre ja eine Variante, aber die Staffelung im Gegenpressing ist wiederum bei Mois meistens so bescheiden, da kann ich Bälle rausbolzen, wie ich möchte.
Naja, so die Idee dahinter wäre, die bolzen lang auf Valencia. Valencia stoppt den Ball versehentlich zu Kagawa und Kagawa spielt einen Pass auf Rooney und der macht ein Tor. So, das wäre quasi so die einzig mögliche Vorstellung in meinem Kopf. Ansonsten sehe ich irgendwie nur dauernd, keine Ahnung, über ihn jubeln oder so, wenn ich an das Spiel denke, und das ist keine gute, ja. Es wird interessant, also die United-Fans, da gibt's ein paar, die haben dann unter anderem geschrieben, also die meisten haben Angst so, und die anderen haben geschrieben, ja, diese Bayern-Mannschaft ist nicht so gut wie Barcelona vor ein paar Jahren, über zwei Spiele können wir die schon packen.
Ja, weil Man U gegen Barcelona vor zwei Jahren, das wäre auch eng geworden. Wäre richtig eng geworden, das Man U von diesem Jahr, die Siebtplatzierten aus der Premier League gegen die beste Mannschaft aller Zeiten.
Wäre ganz aber eng das, geworden. Wenn das United-Fans schreiben, dass sie Chancen haben, dann muss ich da Respekt haben, weil sonst Karma und so. Mhm. Aber im Normalfall hoffe ich, dass Guardiola einen neuen Rekord aufstellt fürs Weiterkommen. Also 15-0 über zwei Spiele hinweg wäre cool. Dann hätte er den Rekord. Der zweite Rekord ist ja auch von Bayern, 12-1, vom zweitbesten Trainer der Geschichte, Jürgen Klinsmann. Und ja, könnte man einstellen.
Das war das damals gegen, was war das, Benfica?
Sporting.
Ach, Sporting war's. Mit Podolski-Hattrick oder so ein Zeug, ne?
Thomas Müller hat dann ein Tor gemacht.
Geil.
Das war eins der wenigen Spiele, die Thomas Müller gemacht hat vor Van Gaal. Hat er eins gemacht dann.
Ja. Angemessen. Ja, da sind wir soweit durch. Um unsere Ergebnisse der Besprechung nochmal zusammenzufassen. Barca Atletico wird langweilig, aber Anpassungen werden interessant. Real gegen Dortmund wird intensiv und für beide Mannschaften unangenehm und damit eigentlich sehr interessant. Auch dann bezüglich Anpassungen gegebenenfalls. Paris gegen Chelsea verspricht viel, könnte es aber eventuell nicht halten. Ist aber auch dann durchaus interessant, wie sich das vor allem dann entwickelt im Laufe der Spielzeit, glaube ich, wenn dann mal jemand in Führung geht. Und Bayern ist im Halbfinale.
Vor der Champions-League-Ära hat übrigens Benfica mal gegen Stade Dudelange 18-0 gewonnen. Also das wäre dann der zweite Rekord, den man unter Umständen attackieren könnte. Und wie die Zuhörer merken, ich versuche so viel schlechtes Karma zu erzeugen für alle Bayern-Fans und für den FC Bayern, dass es vielleicht doch noch knapp wird. Ich hoffe, es gelingt. Sonst, wie gesagt, ich habe selten zweistellige Spiele gesehen. Es wäre interessant, mal wieder eins zu sehen.
Okay, also René,
ich hatte heute jemand auf Twitter gelesen, der hatte gemeint, der einzige Vorteil für Man United bei dem Spiel ist, dass man jetzt groß mal aus der Nähe betrachten kann, wenn man den ja unbedingt haben möchte.
Ja, davon wird das Spiel auch nicht intensiver.
Nein.
Aber wenigstens organisierter. Ja, gut. Damit, wie lange war denn das jetzt? Ich pausiere mal.
Auf jeden Fall länger, als United Chancen haben wird, gegen Bayern einstellig zu bleiben.